SRF 2 Kultur.
Denken Sie auch manchmal, was werden die Leute wohl in 100 Jahren sagen über unsere Zeit, dass es die Epoche war der großen Finanzkrisen und Skandale? In all die Rettungsversuche, Finanzschirme, drohende Staatspleiten schlug vergangene Woche zusätzlich noch die Bombe mit Namen Offshore-Leaks ein. Riesige Datenmengen bringen die geheimen Geldströme ans Licht. Was braucht es nun, um die Forderung nach mehr Transparenz umzusetzen, um Steuerflucht und Korruption wirksam bekämpfen zu können? Ganz klar, ein internationales Abkommen. Das sagt der Präsident von Transparency Schweiz, Jean-Pierre Méan. Christoph Keller hat mit ihm gesprochen.
Jean-Pierre Méan hat sein Leben lang mit Fragen der Korruptionsbekämpfung und der Steuerhinterziehung zu tun gehabt. Der Anwalt und langjährige Kadermitarbeiter in internationalen Konzernen ist heute Präsident von Transparency Schweiz, dem Schweizer Ableger der internationalen Antikorruptionsorganisation Transparency International. Jean-Pierre Méan sagt es deutlich, die 130.000 Dokumente, die letzte Woche durch ein weltweites Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten ans Tageslicht gebracht wurden, die sogenannten Offshore-Leaks, sie sind ein Wendepunkt.
Die Offshore-Leaks, das ist wie ein Transparenzschock. Da kommt jetzt an die Öffentlichkeit, was man sehr geheim halten wollte.
Ein Transparenzschock. Umso mehr, sagt Jean-Pierre Méan, als man bisher, vor allem in der Schweiz, vor allem über das Bankgeheimnis diskutiert hat. Nun, sagt der Experte in Sachen Finanzfragen, nun erweitere sich das Spektrum.
Unter dem Bankgeheimnis versteht man also im breiten Publikum, dass eine Person zu einer Bank geht und ein Konto eröffnet und dass das geheim bleibt. In der Tat, was passiert, ist, dass über Anwälte, Treuhandgesellschaften in der Schweiz oder anderswo Strukturen gebildet werden, also Briefkastenfirmen, Trusts, von denen man nicht weiß, wer der echt wirtschaftlich Berechtigte ist.
Der wirtschaftlich Berechtigte, also der, der Zugang hat zu Geld. Er müsse sichtbar gemacht werden, greifbar, fordert Jean-Pierre Méan, damit Steuerflucht, Korruption, Geldwäscherei wirksam bekämpft werden können. Das Problem dabei? Die Trusts, die beim Verstecken von Geld heute verwendet werden, sind nicht illegal. Im angelsächsischen Recht ist dieses Instrument fest verankert und es gibt 55 Länder weltweit, die das Instrument des Trusts kennen und Strohmänner zulassen. Hier fordert der Präsident von Transparency Schweiz Maßnahmen. Er verlangt Transparenz. Nicht durch Zufall hergestellte Transparenz, weil einem Journalistennetzwerk wieder mal Daten zugespielt werden. Nein, strukturelle Transparenz, verlangt Jean-Pierre Méan.
Es braucht sicher ein internationales Abkommen, um das Problem der Trusts zu regeln und auch um das Problem der Briefkastenfirmen, der undurchsichtigen Briefkastenfirmen zu regeln.
Ein internationales Abkommen, das eine weltweite Weißgeldpolitik festlegen könnte, also weitestmögliche Transparenz in Finanzfragen. Eine Frage des politischen Willens.
Wenn der politische Wille da ist, dann kann das ziemlich schnell und einfach geschehen. Aber bis jetzt ist der politische Wille nicht da gewesen.
Doch mag sein, sagt Jean-Pierre Méan, dass Offshore-Leaks da eine Bewegung mit reinbringt.
Vielleicht ist das auch die Bedeutung von Offshore-Leaks, dass jetzt Politiker da nicht davor zurückkriechen können.
Der Präsident der Schweizer Sektion von Transparency International, Jean-Pierre Méan. Dieses Bild könnte Ihnen in jüngster Zeit ins Auge gestochen sein. Es war schon in nahezu allen Feuilletons abgedruckt. Und beim Bild der üppigen Nackten, die sich unter einem Moskitonetz räkelt, konnte man zuerst an ein Gemälde denken. Allein ein Foto, ein Filmfoto aus Paradies Liebe, dem ersten Teil einer filmischen Trilogie von Ulrich Seidel. Drei Filme, mit denen der Österreicher an den großen europäischen Festivals von Cannes, Venedig und Berlin für Furore sorgte. Jetzt, und man muss fast sagen, endlich, denn so viel wurde schon berichtet, kommt der erste dieser drei Filme bei uns ins Kino. Paradies Liebe begleitet eine nicht mehr ganz junge, nicht ganz schlanke Frau in die Sexferien nach Kenia. Die Filmkritik von Michael Sennhauser.
Teresa ist um die 50, weder schlank noch attraktiv, aber wild entschlossen, im Urlaub in Kenia auf ihre Kosten zu kommen. Ein wenig scheu schließt sie sich den erfahrenen Sugar-Mamas im Hotel-Resort an, welche von den Vorzügen der willigen jungen Männer schwärmen.
Aber ich sag, das ist die Haut musst du mal riechen von denen, die riecht, das vergisst nicht mehr.
Von wem?
Na, von dir. Mega. Das riecht wie Kokos und die kannst dauernd abschlecken und reinbeißen. Das ist ein Wahnsinn.
Es dauert nicht lange, bis auch Teresa ihren Urlaubslover gefunden hat. Dass die Aufmerksamkeit der Boys nicht gratis ist, weiß Teresa genau. Und auch die Spielregeln hat sie schnell intus. Die Sugar-Mamas und die jungen Männer haben kein Interesse daran, sich gegenseitig die Illusionen zu nehmen.
Wie viele Frauen waren schon in diesem Bett? How many white women? In this bed?
White woman? No one.
Und ein Vorteil der Taxi-Lover-Boys ist schließlich, dass sie lernfähig sind.
Oh, nicht so zwicken.
Ulrich Seidels Blick auf den Sextourismus ist gewohnt gnadenlos. Die Kamera registriert Fett und Falten, schlechte Manieren und naiven Rassismus, wie auch Einsamkeit, Trauer und Unsicherheiten. Aber der Film denunziert nicht. Anders als in früheren Seidel-Filmen packt einen nicht bloß das Grausen ob dem Verhalten seiner Figuren, sondern auch das Mitleid und Verständnis. Teresas Sexferien in Kenia sind dabei nur der Auftakt. Im zweiten Film der Trilogie sehen wir den pervertierten Glauben ihrer Schwester und im dritten Teil schließlich ziehen wir mit Teresas dicker Tochter ins Diätcamp. Geplant war das alles viel kompakter, sagt Ulrich Seidel.
Also zunächst war es ja ein Film mit drei Episoden. Ich wollte eigentlich einen Frauenfilm machen, das heißt, ich wollte einen Film über drei Frauen machen und drei Wege, die diese Frauen begehen, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach der Liebe.
Nun sind drei Seidel-Filme daraus geworden, jeder von ihnen berührt. Und jeder schockiert auch ein wenig.
Ich möchte ja mitunter, nicht mit jeder Szene, aber mitunter auch Zuschauer verstören in dem, was ich zeige, in einem sehr positiven Sinne. Weil Verstörung heißt ja auch immer, dass ich dann mein Bewusstsein hinterfrage oder dass ich sozusagen versuche, das, was ich gesehen habe und was mir auch bleibt bei dem Film, für mich selber einzuordnen. Und das ist schon meine Absicht.
Mit dem Auftakt zur Trilogie Paradies, Liebe, ist das Ulrich Seidel auf jeden Fall gelungen. Der Film unterhält, schockiert und berührt. Nicht zuletzt darum, weil er über seine Protagonistin nicht urteilt.
Soll ich es dir zeigen?
Ja.
Ab.
Yes. Down. Ist gut.
Paradies Liebe. Der Film kommt die Woche in unsere Kinos. Das Rätoromanische wurde in der Schweiz noch nie von wirklich vielen Menschen gesprochen. Die kleinste unserer Landessprachen hält sich wie das kleine gallische Dorf bei Asterix. Eine wichtige Stütze ist die Ausbildung. Und da konnte Anfang Woche die Erfolgsmeldung verkündet werden, dass die Rätoromanisch-Professur in Freiburg, nur eine von zweien in der Schweiz, dass sie erhalten werden kann. Unter anderem auch, weil sich neu die Pädagogische Hochschule Graubünden finanziell daran beteiligt. Auch wollen Uni Freiburg und Pädagogische Hochschule Graubünden enger zusammenarbeiten. Das Ziel ist, genügend junge Leute auszubilden, die rätoromanische Sprache wirklich gut kennen, dazu forschen und sie auch zu unterrichten verstehen. Ist das Rätoromanische damit gerettet? Ich bin jetzt verbunden mit Johannes Fluri, dem Rektor der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau
Moni. Herr Fluri, was erhoffen Sie sich von dieser neuen Kooperation?
Ja, wissen Sie, mit einer Maßnahme das Rätoromanische zu retten, das wäre nun wirklich etwas vermessen. Aber ich sage immer, solange es Schulen gibt, und es gibt Schulen bis hin zu zweisprachigen Gymnasien, solange es Schulen gibt auf allen Ebenen, haben Sie das Recht, von kompetenten Lehrpersonen unterrichtet zu werden. Genauso wie in der deutschen, italienischen und französischsprachigen Schweiz.
Das,
und,
Ja, das bitte. Ist vielleicht eine kleine, aber doch eigentlich eine große Maßnahme, die Sie da treffen. Sie sagen nur eine, aber kann man dadurch wirklich die Sprache retten? Ist sie nicht sowieso soziologisch betrachtet zum Aussterben bestimmt?
Kleinsprachen haben auch ihre, wie soll ich sagen, fast gesagt ihre Moden. Es gibt Zeiten, in denen sie sehr bedrängt sind und es gibt dann Zeiten, denken Sie ans Bretonische, das auf einmal wieder aufflackert und so weiter. Also Zeiten, wo sie dann wieder sehr gesucht sind. Der rätoromanischen Sprache macht nicht eigentlich ihre Kleinheit eigentlich zu schaffen, sondern vielmehr, dass die Täler, in denen sie gesprochen wird, von der Abwanderung bedroht sind. Das heißt, die Zahlen allgemein nehmen nicht eigentlich ab, aber sie verstreuen sich immer mehr auf die ganze Schweiz.
Genau, Sie haben es angesprochen. In Graubünden hat fast jede Talschaft, jedes Dorf ihr eigenes Idiom. Was bedeutet jetzt da ganz konkret der neue Ausbildungsweg für das Romansch Grischun, eben diese Kunstsprache und diese Idiome?
Die neue Professur wird sich mit dem Romansch Grischun wie mit den Idiomen befassen, das ist ganz klar. Und die Ausbildung geschieht wie zum Beispiel bei uns, spricht jede Studierende sein ihr Idiom und hat das Recht darin auch geprüft zu werden. Jeder spricht aber das Seine und wir verstehen uns. Also die Schwierigkeiten werden häufig dann auch übertrieben. Aber es geht mit der neuen Zusammenarbeit vor allem darum, wirklich Fachleute auf allen Ebenen auszubilden. Nicht nur für die Schule, auch die kantonale Verwaltung hat solche nötig. Die Gerichte haben zum Beispiel nötig Leute, welche diese Sprache wirklich kompetent beherrschen und.
Sprache ist ja auch immer identitätsstiftend. Ist es darum Ihnen auch so wichtig, dass eine Ausbildung, sagen wir mal, zur Kindergärtnerin auf Romansch stattfinden kann?
Absolut, denn wie wollen Sie mit 5-jährigen Kindern durchwegs in einer Zweitsprache verkehren, das geht einfach nicht. Die Kindergärtnerin muss in der im Dorf angestammten Sprache mit ihnen sprechen können. Alles andere wäre eine künstliche Situation.
Johannes Fluri, was bräuchte es ganz generell gesprochen, damit das Rätoromanische einen wirklich guten Boden hat?
Es ist klar, die Sprache wird zweisprachig. Die Kinder wachsen zweisprachig auf. Was es braucht dazu, also zu einer Sprachpflege auf allen Ebenen, sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten, damit diese Dörfer wirklich erhalten bleiben können und damit Leute, auch junge Leute mit Familien dort wohnen können. Das heißt, die wirtschaftliche Schiene ist ebenso wichtig wie die sprachliche.
Johannes Fluri, Rektor der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Gut möglich, liebe Lauscherinnen und Lauscher, dass auch Sie sich noch an diese Fernsehbilder erinnern. Sie liefen auch hierzulande in den Nachrichten 1994. Eröffnung des 13. Deutschen Bundestages, Helmut Kohl ein allerletztes Mal wiedergewählt. Aber für den Eklat sorgt nicht er, sondern ein anderer. Der Alterspräsident, ein Parteiloser, der die Eröffnungsrede hält und, da ist der Eklat, der Applaus, der ihm von einem Teil des Plenums verweigert wird. Susanne Heising, wir sprechen über Stefan Heym und diesen großen Moment.
Genau, und der mit dieser Rede ja sehr an das Gewissen und an den verantwortungsvollen Gebrauch der Macht bei den Bundestagsabgeordneten appelliert hat. Er war ja kein Freund von dieser Wende, von dieser Kohlwende. Und letztendlich war es aber Stefan Heims als Schriftsteller letzter und einziger Versuch, mal aktiv in die Politik einzusteigen. Er war ja schon 81 damals und er war immer ein politischer Autor, aber nie Mitglied einer Partei. Der wollte halt nie von irgendwelchen Parteidoktrinen abhängig sein.
Susanne Heising, Sie sind Hörspielregisseurin bei uns im Haus. Sie sind aufgewachsen in der DDR und haben Stefan Heims Werk als Heranwachsende kennengelernt. War das Pflichtlektüre? Hat man bei Ihnen Stefan Heim in der Schule gelesen?
Also, zu DDR-Zeiten stand er nicht auf dem Lehrplan und nach der Wende auch nicht. Da wurde ja die DDR eigentlich komplett ausgeblendet. Obwohl sie in den Köpfen noch so lebendig war und in den 90er Jahren auch ganz oft wehmutbehaftet noch. Und das ist die Diskrepanz, in der ich eigentlich groß geworden bin, dass die DDR offiziell überwunden war, schlecht war, ja, Unrechtsstaat, privat, aber dem noch ganz oft nachgetrauert wurde. Und deswegen haben wir Heim außerhalb der Schule privat gelesen. Das war quasi, Heim war die gute DDR, ja, das, was hätte sein können, wenn man es zugelassen hätte. Und wir haben das quasi gelesen als Auseinandersetzung mit dem Sozialismus. Also was hat er kritisiert? Wie hat er das formuliert? Und natürlich, so die Jugendfrage, hätte ich die Courage auch gehabt, das so zu äußern.
Sie sind ein Wendekind, aber ja, Sie haben eigentlich die Ausläufer ja immer noch mitbekommen. Wie war denn Heims Stellung im Literaturbetrieb der DDR?
Ja, sie hat ja ab den 50er Jahren in der DDR gelebt und das hat sich gewandelt. Als er ankam, war er natürlich gefeiert als antifaschistischer Schriftsteller, der immer die Lanze für die Sowjetunion gebrochen hat, als Journalist auch. Dann wurden seine amerikanischen Bücher übersetzt und es hat ihm eine große Öffentlichkeit verschafft. Aber dann hat man schon gemerkt, den kriegt man nicht so linientreu. Mhm. Ja, und das fing dann an, dass man die Bücher entweder erst Jahre später veröffentlicht hat oder irgendwann überhaupt nicht mehr. Aber er war letztendlich nicht tot zu kriegen, sag ich mal, ne? Weil er war ein alter Herr und er war bekannt und den konnte man nicht einfach so mundtot machen oder wegsperren wie jüngere Autoren.
Heute wäre eben Stefan Heim 100 Jahre alt geworden. Er ist 2001 gestorben, hochbetagt. Was meinen Sie, Susanne Heising? Muss man Stefan Heim heute noch lesen?
Also ich habe jetzt gerade wieder angefangen, den A.H.S. Pferd zu lesen. Ich finde ja. Also sowohl, wenn man das als Zeitzeugnisse nimmt, also die Geschichten sind immer sehr in der Geschichte verortet. Dass er verarbeitet eigene Erfahrungen, Zweiter Weltkrieg oder die Geiselhaft seines Vaters. Aber da sind natürlich dahinter diese großen Themen, die Heim, also ein großer Moralist, immer zugrunde gelegt hat. Ja, Machtmissbrauch, Pervertierung von Idealen, Verfälschung von Geschichte und Wahrheit. Und das hat bis heute seine Gültigkeit. Und letztendlich war Heim in allen seinen Büchern immer auf der Suche nach einer Utopie, ja, nach einer Zukunft, in der der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist, hat er mal gesagt.
Susanne Heising. Immer wieder wird der 100. Geburtstag heute im Lauf des Tages hier auf SRF 2 Kultur aufscheinen. Heute Abend noch ein ausführlicheres Gespräch mit unserem Literaturredakteur Hans-Uli Probst. Wenn Sie dieser Tage in Basel unterwegs sind, dann kommen Sie eigentlich nicht dran vorbei. Plakate, die einem ins Auge stechen. It's the real thing steht da drauf. Das ist das Plakat der renommierten Basler Dokumentartage. Die finden zum 13. Mal statt, ab kommender Woche. Da werden dokumentarische Theaterarbeiten gezeigt. Einer der Regisseure, die in dieser Ausgabe dabei sind, ist der Schweizer Milo Rau, jüngst ja in den Medien mit seinen Moskauer Prozessen. Er kommt jetzt mit der Produktion Breiviks Erklärung nach Basel. Milo Rau konfrontiert darin das Publikum mit den Weltverbesserungsthesen des norwegischen Massenmörders. Eigentlich sollte das Gastspiel im Stadthaus der Basler Bürgergemeinde stattfinden, aber gestern Abend hat sich die Bürgergemeinde kurzfristig distanziert. Boris Nikitin, Sie sind der künstlerische Leiter der Dokumentartage. Hat Sie das wirklich überrascht?
Es hat mich nicht überrascht, beziehungsweise wir haben natürlich immer mit der Möglichkeit gerechnet, dass das passieren könnte. Auch aufgrund der Vorgeschichte dieses Projekts. Das kam ja eben vor einem halben Jahr in Weimar raus. Zwei Tage vor der Premiere hatte sich der Intendant von Weimar davon distanziert und es auch aus dem Theater sozusagen rausgeschmissen. Also wir wussten, dass es von den Veranstaltern beziehungsweise von den Bürgergemeindeleuten, dass die Angst bestehen könnte vor diesem Projekt.
Dieser ablehnende Bescheid, der war teilweise gleich im Wortlaut wie die deutschen Fassungen, habe ich gehört. Aber was steckt wirklich dahinter? Was meinen Sie?
Also ich glaube, in dem Fall steckt tatsächlich dahinter, dass vor einer Woche das Haus der Kunst in München der Produktion auch eine Absage erteilt hat mit der Begründung, dass ein Text mit einem rassistischen Hintergrund in dem Haus der Kunst nicht gesprochen werden darf. Das kam jetzt auch in den Schweizer Medien vor und ich glaube, dass die Bürgergemeinde davon Wind gekriegt hat und sich dann eigentlich nochmal die Frage gestellt hat, was zeigen wir hier eigentlich? Also es ist auch ein deutliches Zeichen, dass sie dann doch nicht genau wussten, was da stattfindet.
Genau, was zeigen Sie eigentlich? Was ist das für ein Text von Breivik?
Also Breiviks Erklärung, das Stück von Milo Rau, lässt den Text von Anders Breivik, den er zu Beginn seines Prozesses vorgelesen hat, durch eine Schauspielerin vor dem Publikum lesen. Dieser Text ist eine Art politisches Manifest von Breivik, in dem er über die Rettung der Demokratie spricht, und zwar aus Angst vor, also die Rettung der Demokratie vor der Überfremdung. Es ist ein Text, der erstmal sehr moderat auftritt und genau, und das ist Gegenstand dieser Lesung. Direkt im Anschluss, und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, findet dann eine einstündige Diskussion statt mit dem Publikum, mit dem künstlerischen Leitungsteam. Es geht also um eine Auseinandersetzung mit diesem mit diesem Text und auch mit dieser Ideologie.
Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass Sie ja einen Ausweichort gefunden haben. Sie werden in der Gare du Nord damit vertreten genau. sein. Sie haben jetzt den Text erklärt, den von Breivik. Was glauben Sie, warum haben die Leute dermaßen Angst davor? Also der Text war ja nicht öffentlich geworden.
Ich glaube, die haben nicht mal unbedingt Angst vor dem Text oder Angst vor der Produktion, sondern es ist eigentlich so, dass die Leute, die kennen den Text ja gar nicht. Also es hat eher was damit zu tun, dass sie Angst haben vor etwas, was sie nicht kennen, also vor einem Unwissen. Das zeigt sich auch darin, dass die Reaktion ja, also der Beschluss entstand, ohne dass die Bürgergemeinde mit uns ins Gespräch getreten ist. Also das Problem ist eher, dass eine Angst aus einem Unwissen und natürlich der Möglichkeit, dass es einen medialen Sturm gibt, den sie nicht kontrollieren können.
Ganz kurz, Boris Nikitin noch, warum sind Sie dennoch der Meinung, dass das gezeigt werden muss?
Ich finde es wichtig, dass sich ein Publikum mit so einem Text auseinandersetzen kann. Das ist das nicht muss, aber ich finde es trotzdem die Möglichkeit bestehen muss, dass sie das dürfen. Und dadurch, dass dieser Text doch ganz viele Komponenten enthält, die durchaus auch im bürgerlichen Mainstream zu finden sind, finde ich sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
Boris Nikitin, der künstlerische Leiter der Dokumentartage It's the Real Thing, die finden in Basel ab kommender Woche statt. Der Zürcher Autor C.B. Stoll wagt sich in seinem Erstling Victoria Report an ein brisantes Thema. Es geht um Brain Food, das heißt den Versuch der Lebensmittelindustrie, mit Fertigmenüs unser Hirn zu beeinflussen. Der Buchtipp von Lucia Stettler.
Die Hauptfigur im Roman heißt Mara Podolski. Sie arbeitet als freie Journalistin und stößt in Tansania auf dubiose Geschäfte. Korrupte deutsche Politiker und Manager eines Nahrungsmittelriesen arbeiten sich in die Hand. Afrikanische Männer und Frauen werden als Laborratten missbraucht. Zurück in ihrer Heimatstadt Dresden versucht die Journalistin Mara Podolski, diese Missstände öffentlich zu machen. Aber sämtliche Zeitungen und Zeitschriften weigern sich, den Victoria Report zu publizieren. Mehr noch, die tapfere Frau wird massiv unter Druck gesetzt und bedroht. Aber sie lässt sich nicht einschüchtern, im Gegenteil. Sie recherchiert weiter. Im Visier hat sie die Firma Royal Dinner, die mit Fischfertiggerichten das große Geld machen will. Brain Food heißt das lukrative Versprechen. Chemisch veränderte Lebensmittel, die das menschliche Hirn beeinflussen. Im Roman formuliert ein Firmensprecher die Geschäftsidee mit folgenden Worten.
Ganz einfach. Mandarin wird in wenigen Wochen erlernbar, gleichzeitig Japanisch im Nebenfach, kein Problem. Jeder kann sich die Grundlagen der Quantenphysik in 10 Tagen einverleiben, meinetwegen in 20. Erhöhte Sozialkompetenz, gesteigertes Lustempfinden, man ist immer gut drauf und prächtig gelaunt. Na, was halten Sie davon?
Versteckte Psychopharmaka sollen also dem Menschen zu einem besseren, erfolgreichen Leben verhelfen. Aber in den Labors hinter den Kulissen laufen die Experimente aus dem Ruder. Die Probanden reagieren völlig anders als geplant. C.B. Stoll legt uns mit Victoria Report eine kühne Mischung aus Thriller- und Science-Fiction-Roman vor. Inspiriert habe ihn die Realität, betont er. Die Nahrungsmittelindustrie düftle schon seit langem an solchen Brain-Food-Konzepten. Er habe das Thema im Roman nur etwas zugespitzt und mit Absicht außerhalb der Schweiz angesiedelt, um allzu offensichtliche Bezüge zu einem hier ansässigen Großkonzern zu verhindern. Auch wenn Stolls Fantasie streckenweise zu überborden droht und er auch sprachlich zuweilen allzu salopp formuliert, vermag dieser Debütroman gleichwohl zu überzeugen. Geschickt verknüpft der Autor die verschiedenen Handlungsstränge und treibt die Geschichte rasant und mit immer wieder neuen Überraschungen vorwärts. Wirtschaftskriminalität sei sein Steckenpferd, sagt Stoll. Er will das Publikum aufklären, nicht nur unterhalten. Und er nennt in diesem Zusammenhang ganz unbescheiden sein großes Vorbild, John Le Carré. Bereits schreibt der 52-jährige C.B. Stoll an einer weiteren Folge mit seiner unkonventionellen Heldin. Mara Podolski hat durchaus das Zeug, eine neue Schweizer Krimikultfigur zu werden. C.B. Stoll, Victoria Report, erschienen im Verlag Weißbuchs.
Der Kosmetikmilliardär Leonard Lodder vermacht im Metropolitan Museum of Art in New York seine über die Jahrzehnte zusammengetragene Kubismus-Sammlung, darunter allein 33 Werke von Pablo Picasso. Leonard Lodder ist ein Sohn von Joseph und Estée Lodder, den Gründern des gleichnamigen Kosmetikkonzerns. Er ist 80 und seit Jahren einer der großen Kunstsammler der Welt. Gestern starb in Nyon am Genfersee der franco-chinesische Maler Zhao Wuqi im Alter von 93 Jahren. Er litt seit längerer Zeit an der Alzheimer-Krankheit. 1920 in China geboren, in einer aristokratischen Familie, kam er 1948 nach Paris und wurde zu einem Meister der lyrischen Abstraktion. In seinen Bildern kombinierte er traditionelle chinesische Tuschemalerei mit abstrakten Formen. 1964 nahm Zhao Wuqi die französische Staatsbürgerschaft an. Jacques Chirac machte ihn zum Offizier der Ehrenlegion. Seit 2002 war er auch Mitglied der Académie des Beaux-Arts in Paris. Zhao Wuqi ist in Frankreich so populär, dass eines seiner Werke auch einmal eine Briefmarke zierte. Seit Ende 2011 lebte er mit seiner Gefährtin Françoise Marquet in einem imposanten Anwesen im Kanton Waadt. Margaret Thatcher war für viele eine Hassfigur. Das spiegelt sich jetzt sogar in den Musikcharts. Innerhalb eines Tages ist der Titel »Ding Dong, the Witch is Dead«, zu Deutsch »Ding Dong, die Hex ist tot«, von Judy Garland aus dem Jahr 1939 auf vordere Plätze verschiedener Hitparaden eingestiegen. Es sei gut möglich, dass der Titel bald Platz 1 erreiche, schreibt die Zeitung The Independent. Hintergrund ist eine Kampagne in sozialen Netzwerken wie Facebook. Sie ruft zum Kauf des Lieds auf, um die ehemalige britische Premierministerin auch nach ihrem Tod noch zu schmähen.
Der Opernintendant Andreas Homoki trat in Zürich das Erbe von Alexander Pereira an. Was konnte er bereits erreichen, fragt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und, Andreas Kloy?
Ja, sie zieht anhand der ersten Premieren bereits so etwas wie eine Zwischenbilanz. Die FAZ referiert in ihrer heutigen Ausgabe nochmal die teilweise Skepsis, die Homoki von Seiten eines konservativen Zürcher Publikums entgegenkam, nach dem Expansionskurs von Alexander Pereira. Immer größer, immer mehr, immer schneller, immer mehr Premieren auch. Und was spielt die Regie schon für eine Rolle, wenn ein großer Name auf der Affiche steht? Da will Homoki jetzt ja genau das Gegenteil, die szenische Qualität der Zürcher Aufführungen verbessern. Und wie gut ihm das bereits gelungen ist, mit Aufführungen wie dem Überraschungserfolg von Verdis Rigoletto in der Regie der jungen Regisseurin Tatjana Gurbatsa, seinem eigenen Holländer oder jüngster Tschechow-Oper Drei Schwestern von Peter Oetwösch, ebenfalls in Homokis Inszenierung und Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk. Das lobt die Frankfurter Allgemeine heute, schwärmt ein bisschen von der tollen bisherigen Arbeit in Zürich und kommt zum Schluss. Das Resultat ist ein Musiktheater, das szenisch wie musikalisch von Intensität zu glühen scheint.
Nicht viele, aber immer mehr literarische Werke entstehen durch das Experimentieren mit einer kollektiven Autorenschaft.
Das schreibt heute die Neue Zürcher Zeitung und beschreibt Löscharbeiten am Autoren-Ich. Immer mehr Werke reifen sozusagen in der Zusammenarbeit mehrerer Autoren aus, die dann eben mit der Singularität des belletristischen Urhebers brechen. Eine wichtige Voraussetzung dafür entdeckt die NZZ in den technischen Möglichkeiten des Internets und seiner kollektiven Instrumente, die Collagieren erlauben, aber auch Schreiben im Verband. Die Zeitung nennt Autorenkollektive und junge Schreibduos. Sie zählt die auf, erwähnt Beispiele, geht auch zu den Wurzeln des gemeinsamen Schreibens, etwa bei den Brüdern Goncourt, bei Breton und Zuppot oder bei Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares. Die NZZ konstatiert heute vermehrt Überschreibungen oder künstlerische, sozusagen Übermalungen bestehender Werke und kommt am Schluss zu der These, dass Palimpsest sei heute nicht mehr bloß Metapher, sondern regelrechte literarische Methode.
Findige Bastler, geniale Erfinder und solche, die es gern wären, die treffen sich von heute an wieder in Genf an der Internationalen Messe für Erfindungen. Sie kommen zu Hunderten, ja zu Tausenden. Alle? Einer fehlt. Das Genie aller Erfindergenies ausgerechnet. Daniel Düsentrieb. Das ist jener Erfinder aus den Donald Duck Comics, der immer die zündende Idee hat. Remo Vitelli über den Tüftler mit dem wohlbekannten Motto.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör, Daniel Düsentrieb begeistert regelmäßig seine Freunde in Entenhausen.
A lucky invention, him and his guests. You are incredible. I've never seen a gadget like that.
Oh, there's that word again.
Vom unverbesserlichen Optimist Daniel Düsentrieb gibt es für jedes Problem eine technische Lösung. Und Daniel Düsentrieb findet auch technische Lösungen für Probleme, die es gar nicht gibt. Die Butterbrot-Schmiermaschine beispielsweise oder das tragbare Loch. Beim Nachdenken und Erfinden hilft ihm seine eigens konstruierte Denkkappe, ein Hausdach mit Kamin und Vogelnest, wo die sogenannten Siniervögel zwitschern. Beim Konstruieren und Bauen hilft ihm sein Helferlein, eine robotisierte Glühbirne. Geboren ist Daniel Düsentrieb 1952. Der Altmeister der Donald Duck Comics, Karl Barks, persönlich hat ihn erfunden. In einer Kurzgeschichte hüpft Düsentrieb zum ersten Mal ins Bild, auf einer Hüpfstelze, die Schlagrahmen produziert. Gyro Gear Loose heißt er im amerikanischen Original. Gyro ist der Drehkreisel und Gear Loose könnte man in etwa übersetzen mit lockeres Getriebe. Ein bisschen verrückt ist er wohl tatsächlich, der langgewachsene Gänserich, und umso liebenswürdiger. Daniel Düsentrieb entspricht voll und ganz dem Bild des nimmermüden, etwas schusseligen Genies. Er verliert nur ganz selten die Lust am Erfinden.
No! No more gadgets!
Und was gibt es sonst noch zu wissen über Daniel Düsentrieb? Ach ja, sein Lieblingstier ist nach eigenen Angaben die eierlegende Wollmilchsau.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.